Seit 25 Jahren wird es schon verhandelt. Jetzt geht das EU-Mercosur-Abkommen in die heiße Phase. Im September soll das Handelsabkommen zur Ratifizierung in den EU-Rat gehen. Und das bedeutet, dass es bald in Kraft treten könnte. PowerShift begleitet das Abkommen schon seit Jahren und weist auf die sozialen und ökologischen Probleme hin, die durch das Abkommen entstehen könnten. Wie der aktuelle Entwurf aussieht, welche Schritte noch bis zur Ratifizierung fehlen und was die Zivilgesellschaft noch tun kann, bespreche ich heute mit Bettina Müller, Referentin für Handels- und Investitionspolitik von PowerShift. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von PowerShift, dem Kompass Weltwirtschaft. Ich bin Nora Noll und ich spreche heute mit Bettina Müller über das EU-Mercosur-Handelsabkommen, das bald in Kraft treten wird. Hallo Bettina.
Hallo Nora.
Ja, schön, dass du da bist. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass du in einem Podcast über das Handelsabkommen sprichst. Denn es wird ja, wie schon erwähnt, seit 25 Jahren verhandelt und dementsprechend gab es schon ein paar Gelegenheiten, sich das Abkommen anzuschauen. Vielleicht kannst du uns nochmal in Erinnerung rufen, worum geht es in dem Abkommen überhaupt und ja, was soll damit erreicht werden?
Genau, es handelt sich dabei um ein Handelsabkommen zwischen der EU und den vier südamerikanischen Ländern des Mercosur, die gemeinsam auch einen Wirtschaftsraum, den gemeinsamen Markt des Südens, Mercosur, bilden. Das sind Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay. Und seit über 25 Jahren verhandelt die Europäische Union mit diesen Ländern ein Handelsabkommen. Das wurde mehrfach ausgesetzt, deswegen haben diese Verhandlungen auch so lange gedauert. Also tatsächlich gibt es meines Wissens nach keine anderen Verhandlungen zu einem Handelsabkommen der Europäischen Union, die jemals so lange gedauert haben. Und das liegt auch daran, weil die Länder des Mercosur tatsächlich zwischendurch doch größere Zweifel hatten an der Sinnhaftigkeit für sie, für ihre Industrien, für die Menschen dort vor Ort an diesem Abkommen. In den 2010er Jahren hieß es häufig von den Regierungen in Brasilien, aber auch in Argentinien, damals auch Lula als Präsident, dass dieses Abkommen eben die Deindustrialisierung in den Ländern noch weiter vorantreiben würde, dass es eben ein schlechtes Abkommen wäre für die Menschen vor Ort. Und das ist eine Einschätzung, die wir durchaus teilen, weil dieses Abkommen eben zum einen Zölle auf Produkte, auf landwirtschaftliche Produkte aus dem Mercosur, da kriegen wir auch inzwischen kleine Exkurs, 80% der Produkte, die wir aus dem Mercosur importieren in die Europäische Union, sind landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe. Ja, also da sind die wirklich sehr stark. Und mit diesem Abkommen wird jetzt nochmal ein weiterer Anreiz gesetzt, weil eben Zölle gesenkt werden, weil Einfuhrquoten für beispielsweise Rindfleisch, aber auch andere Produkte, landwirtschaftliche Produkte erhöht werden, dieses Modell weiter auszubauen. Und das hat jetzt schon massive Folgen für die Länder des Mercosur. Umweltfolgen, soziale und gesundheitliche Folgen, weil das ein landwirtschaftliches Modell ist, ein Monokulturmodell, was zum einen zu wahnsinniger Abholzung führt, zum anderen aber auch zur Vertreibung von Indigenen, von Kleinbauern und Bäuerinnen von ihrem Land. Es führt zu Bodenerosion, zur Vergiftung, Kontamination der Grundwässer, weil eben so viele Pestizide aufgetragen werden müssen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Abkommen, was wiederum der europäischen Industrie in die Hände spielt, weil der Mercosur, der noch sehr hohe Zölle erhebt auf Industrieprodukte, also auf den Import von Industrieprodukten, um eben seine eigene Industrie zu schützen, diese Zölle nach und nach senken würde. Das heißt Autos, Autoteile, aber auch pharmazeutische Produkte beispielsweise. Es gibt einen sehr großen Pharmazie-Komplex, gerade in Brasilien und Argentinien, die würden in einen viel größeren Wettbewerb treten mit europäischen Produkten, die ja ganz anders subventioniert sind, wo auch schon ganz andere Technologie herrscht. Das heißt, sie sind anders wettbewerbsfähig als die Produkte des Mercosur. Weshalb auch dieser Gedanke von Lula und damals von Cristina Kirchner in Argentinien war, das können wir nicht machen. Das ist wirklich das Aus für unsere Industrie hier, für die Produktion von weiterverarbeiteten Gütern in den Ländern des Mercosur.
Jetzt sind wir schon direkt ins Thema eingestiegen und haben schon über die negativen Folgen geredet. Da will ich auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Aber eine Nachfrage, warum haben sich denn jetzt die Regierungen der Mercosur-Länder anders entschieden, wenn es ja schon klar war, dass es diese Kritik gibt und sich ja offensichtlich auch an dem Abkommen jetzt nichts so drastisch geändert hat, dass diese Folgen abgefedert werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die kriege ich auch sehr häufig, weil die Leute natürlich sagen, naja, aber das haben sich jetzt die Regierungen so überlegt, dann ist es doch sicherlich gut für die Länder. Die werden ja keine Entscheidungen treffen, die irgendwie für die negativ wären. Da muss man aber so ein bisschen im Hinterkopf haben, was sind das für Regierungen und in welchem Kontext wurden diese Verhandlungen zum Abkommen, die wie gesagt lange auf Eis lagen, überhaupt wieder aufgenommen. Und das war erst 2016, also 2016, als nämlich damals der neoliberale, marktfreundliche, unternehmensfreundliche, weil selbst Unternehmer Mauricio Macri in Argentinien die Regierungsgeschäfte übernahm und in Brasilien Michel Temer Dilma Rousseff über einen institutionellen Putsch praktisch aus dem Amt hob. Und mit den Leuten, plus in Paraguay, da hast du immer rechtskonservative Regierungen, in Uruguay war es noch das Frente Amplio, die wurden dann aber sehr schnell durch Lacalle Pou ersetzt, also auch durch einen sehr konservativen Präsidenten. Und ja, diese neuen, sehr marktfreundlichen Akteure haben dann mit der Europäischen Union beschlossen, mit den Verhandlern, Verhandlerinnen hier, wir nehmen die Verhandlungen wieder auf. Gleichzeitig wurde aber auch Venezuela, was damals noch Teil des Mercosur war und es eigentlich auch immer noch theoretisch ist, suspendiert aufgrund von vermeintlich demokratischen Sorgen, demokratischen Defiziten im Land. Und das war wirklich kurz bevor diese Verhandlungen wieder aufgenommen wurden. Und interessanterweise ja auch im Zusammenhang mit einem Putsch in Brasilien. Also gut, da habe ich jetzt auch keine weiteren Fragen. Jedenfalls sind diese Verhandlungen dann weitergegangen 2019 mit, man erinnert sich vielleicht an Jair Bolsonaro, wurden die Verhandlungen dann beendet. Und dann gab es aber von Seiten der französischen Regierung vor allen Dingen, aber auch anderen Regierungen, unter anderem auch der deutschen Bundesregierung zu dem Zeitpunkt, doch ein bisschen die Kritik daran, dass es möglicherweise ja zu mehr Entwaldung führen könnte, das Abkommen. Okay, da hat die Europäische Kommission gesagt, gut, wir schnüren das hier nochmal auf, wir machen das nochmal ein bisschen neu. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, weil Jair Bolsonaro, mit dem wollte man nicht verhandeln. Vermeintlich war der kein vertrauensvoller Verhandlungspartner. Interessanterweise ist es Javier Milei, der ja, ebenfalls konservative Libertäre in Argentinien jetzt doch. Der ist jetzt nicht groß anders als Bolsonaro, aber da hat man irgendwie andere Gefühle zu. Jedenfalls hat man gewartet bis 2022, beziehungsweise Ende, Anfang 2023, als Lula wieder die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Dann ein vertrauensvoller Partner, mit dem man verhandeln konnte. Man schickte ein Zusatzprotokoll zum Thema Waldschutz und Umweltfragen, besonders zum Thema Waldschutz. Das war nämlich so ein bisschen der kritischste Punkt an dem Abkommen. Und dann wurden nochmal 2 Jahre verhandelt. Im Endeffekt wurde dann im Dezember 2024 dieses Abkommen, also wurden die Verhandlungen für beendet erklärt. Was noch nicht heißt, dass es irgendwie ratifiziert ist oder dass wir da nichts mehr dran ändern können. Aber so ist ein bisschen der Stand dessen. Und warum jetzt diese Regierungen sagen, sie wollen das trotzdem, hat viel mit den Regierungen an sich zu tun. Zum einen Lula in Brasilien, der ja keine stabile Regierungskoalition hat. Der wird ja von rechts die ganze Zeit getrieben. Wir hören auch immer wieder von brasilianischen Organisationen, die sagen, wir können Lula nicht so doll kritisieren, weil nächstes Jahr sind Wahlen. Die Bolsonaristas stehen schon Gewehr bei Fuß und wollen die Regierungsgeschäfte wieder übernehmen. Und wenn wir den jetzt zu sehr kritisieren, den Lula, dann spielen wir den in die Hände. Ja? Was auch ein bisschen schwierig ist für uns in der Zusammenarbeit mit brasilianischen Organisationen, die eigentlich sehr kritisch gegenüber dem Abkommen sind. Und mit den anderen 3 Regierungen, ehrlich gesagt, auch leider mit dem Frente Amplio in Uruguay, ist es sehr schwierig. Die haben jetzt ja die Wahlen gewonnen, aber sind doch auch eher marktliberal, würde ich sagen, und unternehmensfreundlich in dieser Hinsicht. Und es wurde eben auch sehr viel Lobbying betrieben. Das heißt jetzt ja auch Partnerschaftsabkommen, um das Ganze so wie eine Partnerschaft auf Augenhöhe dastehen zu lassen. Und das haben sich auch viele so, so haben die so verinnerlicht, dieses Wording.
Puh, okay, danke für die Zusammenfassung. Es sind ganz schön komplizierte Prozesse, die da noch mit drin stecken in der Historie. Jetzt ist es ja auch auf den Tischen der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten. Und du hast mir im Vorfeld erzählt, dass Frankreich plant, ein Veto einzulegen. Warum? Und könnte das jetzt auch noch die Ratifizierung verhindern, dass es eben auf EU-Ebene zu viel Widerstand gibt?
Das hoffen wir ja so ein bisschen. Also dieses Abkommen ist, das muss ich vielleicht schon auch noch dazu sagen, eigentlich ja nicht nur ein reines Handelsabkommen, sondern es war ursprünglich als Assoziierungsabkommen geplant. Das heißt, es enthält auch einen Teil zu politischem Dialog und Kooperation. Der Handelsteil an sich ist alleinige Verantwortung der europäischen Institutionen, das heißt des EU-Rates und des EU-Parlamentes. Aber alles, was mit politischer Kooperation zu tun hat, also mit Kooperation und politischem Dialog zu tun hat, muss auch durch die nationalen Parlamente. Das heißt, das dauert natürlich. Und das ist dann wiederum der Europäischen Kommission gar nicht lieb, die ja möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen möchte. Ja? Insofern hat die jetzt schon häufiger ein Verfahren angewandt, das sogenannte Splitting, in dem dieses Assoziierungsabkommen, die Europäische Kommission hat es jetzt netterweise als Partnerschaftsabkommen ja bezeichnet. Das klingt auch ein bisschen schöner. Kein Mensch weiß, was ein Assoziierungsabkommen ist. Hat beschlossen, beziehungsweise offiziell hat sie das noch nicht so gesagt, aber das ist ungefähr, also das ist das Allerwahrscheinlichste, weil es mit allen Abkommen davor auch so passiert ist, das Abkommen aufzuteilen, ein sogenanntes Splitting durchzuführen. Ich komme gleich zu einer Frage zu Frankreich, aber das ist wichtig vorher zu wissen, weil was da passiert, ist dann, dass der Handelsteil, der das eigentliche Interesse der Europäischen Kommission ist, weil dadurch natürlich die Handelserleichterungen, Marktzugang etc. Ermöglicht werden, dass das so einem, ich nenne es mal Eilverfahren, durch die europäischen Institutionen gepeitscht wird, also den EU-Rat und das EU-Parlament und die europäischen, also die nationalen Parlamente außen vor gelassen werden. Und was das aber auch noch verändert ist, wenn dieses Abkommen so aufgeteilt ist, dass es im EU-Rat dass dort kein Konsens mehr notwendig ist. Das heißt, es müssen nicht alle Regierungen zustimmen, sondern nur eine qualifizierte Mehrheit. Das ist dann eine bestimmte Anzahl von Ländern mit einer bestimmten Anzahl von Einwohnerinnen. Und was jetzt Frankreich, weil es um diesen strategischen, aus unserer Sicht undemokratischen Schachzug der Europäischen Kommission weiß, versucht, ist eine sogenannte Blocking Minority, also eine Minderheit von Ländern zusammenzutragen, die praktisch für das Veto im Rat reichen. Das sind dann so 4 bis 6 Länder, auch abhängig von der Einwohnerzahl der Länder. Und Frankreich ist da relativ stringent in seiner Ablehnung schon lange, aufgrund der Sorgen um seine Landwirte und Landwirtinnen unter anderem. Und hinzugekommen sind jetzt Polen. Österreich ist eigentlich gebunden durch einen Beschluss, die österreichische Regierung, dieses Abkommen auch abzulehnen. Es gibt immer mal wieder so ein Hin und Her von den Niederlanden, wo es auch unverbindliche Vereinbarungen und Beschlüsse aus dem Parlament gibt, dass die Regierung dem Abkommen nicht zustimmen soll. Rumänien ist so ein Wackelkandidat, Italien ist ein bisschen ein Wackelkandidat. Also es gibt schon verschiedene Länder, die Teil dieser Minderheit sein könnten, die das Abkommen schon im EU-Rat noch zum Fall bringen können. Wie wahrscheinlich das ist, wir wissen, der Druck von der Europäischen Kommission, das Ganze abzuschließen, ist sehr groß. Und es wird wirklich alles versucht, um noch hier und da mit so minimalen Veränderungen, nicht im Abkommen selbst, sondern einfach so begleitenden Empfehlungen, die man dann noch so beilegen kann, irgendwelchen Fahrplänen, die man vielleicht noch so ein bisschen gemeinsam ausarbeitet, doch noch auch die kritischen Länder und ParlamentarierInnen zu überzeugen, dem Abkommen zuzustimmen, weil es eben doch eine sehr große, recht umfassende Kritik in vielen Ländern und auch unter vielen ParlamentarierInnen, die danach ja theoretisch dran wären, gibt.
Und bei der Kritik aus diesen Ländern geht es dann vor allem um die Situation der ansässigen LandwirtInnen, dass es also die Angst gibt, dass das Handelsabkommen dann auch der zum Beispiel französischen Landwirtschaft schaden würde.
Genau, also der Hauptpunkt, auch weil die Landwirte und Landwirtinnen in verschiedenen europäischen Ländern ja schon auf die Barrikaden gegangen sind, in Spanien, in Portugal, in Polen zum Teil, auch in Deutschland, der Deutsche Bauernverband hat sich ganz eindeutig gegen das Abkommen positioniert. einer der europäischen Bauernverbände, Copacocega, hat sich eindeutig dagegen positioniert. Die kleineren, wie hier in Deutschland, die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft und die ja Teil der Via Campesina auch auf EU-Ebene ist, ebenfalls und Via Campesina sowieso. Das heißt, naja, wenn die halt mit ihren Traktoren da so losfahren, da können die ja schon einiges blockieren. Und gerade die französischen Landwirtinnen sind ja auch schon für ihre Militanz bekannt. Die haben ja auch kein Problem damit, mal irgendwas anzuzünden. Und Belgien übrigens auch, ja. Genau, und auch in den Niederlanden. Also da ist schon auch wirklich eine ganz große, sehr umfassende Sorge in den landwirtschaftlichen Organisationen selbst, die so ein bisschen die Regierung da vor sich hertreiben. Und die Regierung schaffen es eben nicht, die Landwirte und Landwirtinnen zu beruhigen. Auch, und das ist wichtig in dem Kontext, das EU-Mercosur-Abkommen ist ja nicht das einzige Abkommen, das den landwirtschaftlichen Sektor öffnet. Also zum einen schafft es natürlich für bestimmte Bereiche, zum Beispiel Milchbauern und Bäuerinnen, nochmal Absatzmärkte. Andererseits empfangen wir hier natürlich dann aber auch immer wieder immer mehr Produkte von Ländern. Und gerade die Länder des globalen Südens sind ja sehr stark, auch weil sie darauf immer beschränkt werden, in dem Thema Landwirtschaft. Ja? Das heißt, wir kriegen schon, die Europäische Union ist sehr stolz darauf, dass sie so viele Handelsabkommen schon unterzeichnet hat mit so vielen Ländern. Da ist sie auch Vorreiterin. Das bedeutet aber natürlich auch, dass auch unser Markt immer stärker liberalisiert wird und auch der Landwirtschaftsmarkt, der ja eigentlich hochsubventioniert und schon relativ geschützt ist. Aber trotzdem ist das einfach ein wachsender Druck für die Landwirtinnen hier und das EU-Mercosur-Abkommen. Ich bezeichne das jetzt eher so, so ist so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt.
Ja. Ja, das ist spannend. Also, dass man einerseits schon die Perspektive auch der europäischen Landwirtschaft verstehen kann, aber die Ursache, dass dann vielleicht landwirtschaftliche Produkte auch den EU-Markt überschwemmen, in Anführungszeichen, hängt dann ja auch wieder damit zusammen, dass zum Beispiel Monokulturen entstehen in den Mercosur-Ländern, dass Pestizide genutzt werden. Und darauf macht ihr ja auch aufmerksam, dass dieses Handelsabkommen eben noch viel mehr den Einsatz fördern könnte von Pestiziden und von einer eben sehr unökologischen und Massenlandwirtschaft. Kannst du darüber noch so ein bisschen erzählen, wieso nennt ihr es ein giftiges Abkommen? Wieso ist das der Fokus, den ihr jetzt auch in eurer Kampagne nutzt?
Genau, ja, das ist ein bisschen lustig tatsächlich. Also nicht, dass wir es ein giftiges Abkommen nennen, was es ist, sondern die Europäische Kommission hat ja im Rahmen auch ihres European Green Deal, also des Europäischen Grünen Deal, schon 2019 beschlossen, für weniger Pestizideinsatz einzusetzen. Ja, also bis 2030 sollen ja irgendwie 50% Pestizideinsatz soll ja gesenkt werden in der Europäischen Union. Und jetzt unterzeichnet sie ihr Handelsabkommen. Wie gesagt, das EU-Mercosur-Abkommen ist ja nur eines von vielen, in denen zum einen die Landwirtschaft, die auf Monokulturen basiert, wie du sagst, noch weiter gefördert wird, also Anreize für deren Ausbau gesetzt werden. Eine Landwirtschaft, die massiv auf die Anwendung von Pestiziden angewiesen ist. Und gleichzeitig, und das ist jetzt auch gar nicht unbedingt nur spezifisch für das EU-Mercosur-Abkommen, aber einer der wichtigen Punkte, die wir da herausstellen, den Handel mit Pestiziden nochmal vergünstigen, weil der Mercosur, der noch relativ hohe Zölle auch auf den Import von Pestiziden hat, diese abbaut. Das heißt, wo heute noch so bis 18% Zoll drauf anfällt, was ja schon finanziell ins Gewicht fällt, hast du dann mit dem Abkommen keinen mehr. Und wir haben heute schon Exporte aus der Europäischen Union, auch aus Deutschland, von Pestiziden in den Mercosur. Bayer, BASF sind da auch dran beteiligt, man kennt sie. Und das betrifft nicht nur Pestizide, die hier auch in der Europäischen Union angewandt werden, sondern auch solche, die hier nicht mehr zugelassen sind, aufgrund der Gefahren, die sie für die menschliche Gesundheit, für die Ökosysteme, für Insekten etc. darstellen. Und die dürfen aber fröhlich weiter exportiert werden, wo es, also Frankreich zum Beispiel hat da einen Exportstopp verhängt, die dürfen nicht mehr exportiert werden. Da gibt es so ein Gesetz. In Deutschland haben wir das lange angeregt, wird auch versucht, auch auf Europäischer Union wurden da schon Schritte eingeleitet, beziehungsweise gibt es Kampagnen dazu, dass das doch endlich verboten werden muss. Gut, soweit sind wir noch nicht. Stattdessen unterzeichnen wir halt Abkommen, die das Geschäft mit dem Export auch von nicht hier zugelassenen Pestiziden noch weiter anheizt. Schön. Mit den entsprechenden Folgen ja auch für die Gesundheit der Menschen dann im Mercosur. Ja, das heißt, auf der einen Seite hast du dann ein Abkommen, das dazu führt, dass es noch mehr Monokulturen gibt, auf die dann noch mehr Pestizide angewandt werden müssen, wo die Pestizide noch günstiger werden. Und dann, und das ist jetzt der dritte Punkt, den wir stark machen, ist es so, dass wir ja auch mehr Produkte aus dem Mercosur, weil sie dann günstiger werden, gerade auch landwirtschaftliche Produkte, Zitrusfrüchte, Kaffee etc., wieder reimportieren. Also hier importieren und darüber reimportieren wir, das wollte ich eigentlich sagen, die Pestizide, ja, die wir dorthin exportiert haben, die dann günstiger wurden, auch die, die hier nicht zugelassen sind, die kommen dann halt über die Importe aus dem Mercosur verstärkt hier bei uns an mit den entsprechenden Folgen für Verbraucher und Verbraucherinnen. Und das EU-Mercosur-Abkommen sieht jetzt zudem noch vor, in einem spezifischen Kapitel, dass die Kontrollen der Importe aus dem Mercosur verringert werden, weil es ja jetzt dann so ein Vertrauensverhältnis gibt zwischen den Partnern. Ja? Obwohl wir wissen, dass es jetzt schon Probleme gibt. Also das Pesticide Action Network hat erst gerade einen Bericht im September 24 veröffentlicht, wo sie eine ganze Anzahl von Produkten, also landwirtschaftlichen Produkten, untersucht haben, unter anderem auch aus Brasilien, auf Rückstände von hier nicht zugelassenen Pestiziden. Das sind irgendwie 197. Und sie haben 69 dieser Pestizide auf den Produkten gefunden, unter anderem auf Limetten und Kaffee aus Brasilien. Und dann denke ich so, ja, okay, kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Also deswegen ist es auch nicht übertrieben zu sagen, das ist einfach ein giftiges Abkommen. Es ist giftig für die Menschen im Mercosur und es ist giftig für die Menschen hier in der EU.
Die grünen Parteien jetzt in der EU scheinen sich da aber nicht groß dagegen zu wehren.
Es gab tatsächlich eine große Kampagne der Grünen im EU-Parlament vor der Wahl. Das war ja, wir haben jetzt ja dann einen Wechsel gehabt mit einer Neubesetzung zum Teil im EU-Parlament. Und leider haben die Grünen dann beschlossen, dass das EU-Mercosur-Abkommen jetzt nicht mehr Teil ihrer Kampagne ist. Also da, sie sind in weiten Teilen noch gegen das Abkommen. Aber gerade die deutschen Grünen haben da doch eine etwas bedauerliche Positionierung. Damals schon mit Robert Habeck war es ja schwierig, der hat sich ja explizit für das Abkommen ausgesprochen, genauso wie die damalige Staatssekretärin Franziska Brandner, die jetzt ja Vorsitzende der Partei ist. Und ich würde denken, ihre Position hat sich auch nicht geändert. Und die deutschen europäischen Grünen, die meandern so ein bisschen. Also zum einen sind sie ja schon gegen das Abkommen, aber mit Trump jetzt und mit den Zöllen und die Unsicherheit auf den Weltmärkten, da brauchen wir doch jetzt irgendwie vertrauensvolle Partner. Wir müssen unsere Wirtschaftsbeziehungen diversifizieren, als hätten wir nicht schon Wirtschaftsbeziehungen mit dem Mercosur und als könnten die nicht auch einfach anders aussehen und nicht so. Aber gut, und wir müssten jetzt ja auch ein verlässlicher Partner als Europäische Union sein, weil seit 25 Jahren wird dieses Abkommen verhandelt und wenn wir das jetzt nicht abschließen, dann ist wirklich alles vorbei. Naja. Und das ist ein bisschen eine traurige Position. Und ein Argument, was ich auch noch mal teilen würde gerne, ist, dass ja die Rechten sich jetzt da drauf gesetzt haben. Und weil jetzt die AfD, die ist in weiten Teilen auch gegen das EU-Mercosur-Abkommen, aus den opportunistischen Gründen, wo sie immer gegen ist, weil die Landwirtinnen halt, das ist auch ihr einziges Argument. Das heißt, es gibt ja eine Anzahl von Argumenten, die man bedienen könnte gegen dieses Abkommen, die jetzt nicht nur was mit der Landwirtschaft zu tun haben. Da fällt ihnen gar nichts zu ein, den Grünen. Aber weil die das jetzt so stark machen, da kann man jetzt da nicht mehr drüber reden. Und denkst du so, ganz ehrlich.
Gut, wenn wir jetzt nicht mit einer ernstzunehmenden Opposition in den Parlamenten zu rechnen haben, Was können wir denn tun? Was kann die Zivilgesellschaft tun, um da vielleicht noch einzuwirken oder es im besten Falle zu verhindern?
Da gehe ich gleich drauf ein. Ich würde nur sagen, es gibt schon eine Opposition. Ja? Also die Linken zum Beispiel sind schon sehr konkret dagegen, sowohl hier im Bundestag als auch im EU-Parlament. Und es gibt ja auch Grüne und selbst auch Sozialdemokraten, nur leider nicht die Deutschen, die da sehr stark dagegen sind. Also Frankreich, alle Abgeordneten, französischen Abgeordneten sind da durch die Bank weg gegen dieses Abkommen. Das heißt, es gibt schon auch Widerstand dort, was gut ist und wo wir auch drauf aufbauen. In unserer Kampagne, und jetzt komme ich zu deiner Frage, Entschuldigung, ich wollte nur kurz den Exkurs geben, was kann noch gemacht werden? Viel, tatsächlich. Wir haben jetzt ein Aktionshandbuch vorbereitet, das wird auch demnächst veröffentlicht im Juni, also stay tuned. Bleibt aufmerksam, bald kommt was raus, was euch hoffentlich alle inspiriert, selbst auch Aktionen durchzuführen. Da gibt es dann so ganz einfache Sachen wie einfach nur einen Stand aufbauen oder eben mit Abgeordneten reden in Wahlkreisbüros, weil alle EU-Abgeordneten, die Deutschen, sicherlich auch in anderen Ländern, haben ja Wahlkreisbüros. Das heißt, mit denen kann man ja auch in Gespräch treten. Man kann Postkarten verschicken, da bereiten wir jetzt auch gerade was vor. Also und man kann dann bei uns Aktionspakete richtig bestellen mit verschiedenen Aktionsmaterialien, damit man sich das nicht alles selbst noch zusammenstellen muss. Wir haben ja auch sehr viel Infomaterial über die letzten Jahre erstellt und erstellen jetzt auch neue, die dann auch beigelegt werden. Auch einen neuen Info-Flyer, der dann gerne verteilt werden kann. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Und am besten ist es, es gibt in Deutschland eine Reihe von lokalen Bündnissen, die sich damals auch im Protest um das Abkommen mit den USA, TTIP, ja formiert haben. Die bestehen immer noch. Nicht in so vielen Städten wie damals, aber es gibt sie. Und da kann man schauen, ob in der Stadt oder in der Region es eben so ein Bündnis gibt, sich dem anschließen, gucken, was machen die. Wenn man Bock hat, auch alleine aktiv zu werden oder eben mit anderen Gruppen und Bündnissen, die jetzt noch nicht zu dem Thema so viel gemacht haben, gibt es eben auch die Möglichkeit. Und dann kann man sich ganz gut an diesem Aktionshandbuch orientieren. Und wahrscheinlich machen wir so einen ersten Aktionstag am 24. Juni. Das ist auch der Tag, an dem der Handelsausschuss des Europäischen Parlamentes zusammentritt, um über das EU-Mercosur-Abkommen zu reden. Und da wird es auf jeden Fall in Belgien und in Österreich Aktionen geben. Wir überlegen gerade, was wir in Deutschland machen, ob wir was machen und wenn ja, was. Und dann ab September wird es richtig heiß. Also die Idee ist ja, was zu machen, was hoffentlich auch schon ein bisschen Auswirkungen hier auf die deutsche Bundesregierung hat. Obwohl wir wissen, Friedrich Merz wiederholt ja, wo er kann, dass das EU-Mercosur-Abkommen so schnell wie möglich ratifiziert werden soll. Aber trotzdem wollen wir es nicht unversucht lassen, auch da nochmal E-Mails zu schicken. Es wird so ein Mailing-Tool eingerichtet, wo Leute dann auch E-Mails schicken können an unsere Wirtschaftsministerin und an den neuen Landwirtschaftsminister, um sie nochmal auf die Folgen der Abkommen hinzuweisen und sie da um zu bitten, im Kabinett gegen die Zustimmung zu dem Abkommen zu stimmen. Und im September, genau, muss es dann nochmal eine verstärkte Aktion geben. Also bis dahin wäre es gut, wenn die Leute sich so ein bisschen organisiert haben, zusammengeschlossen und dann möglichst viele Aktionen im September im Hinblick eben auf eine mögliche Zustimmung oder Abstimmung überhaupt erstmal im EU-Rat organisieren. Und alles Weitere danach. Wir hoffen ja, es schon im EU-Rat kippen zu können.
Ja, dann müssen sich jetzt mal alle, die hier zuhören, den 24. Juni schon mal im Kalender eintragen und dann Ohren und Augen offen halten, was dann im September passiert. Das Aktionsbuch kann ich in den Shownotes verlinken, sobald es veröffentlicht ist. Und auch sonst werde ich noch ein paar Flyer oder Informationshefte, die als PDF verfügbar sind, in die Shownotes integrieren, damit man sich hier schon mal in Vorbereitung auf den Protest weiter informieren kann. Und wer noch tiefer ins Thema einsteigen will, für den macht PowerShift eine neue Webinarreihe. Die startet am 27. Mai und findet dann für 5 Wochen jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf Zoom statt. Es heißt EU und Mercosur, Liebe in Zeiten von Handelskrieg. Und Bettina wird auch daran beteiligt sein. Danke dir, Bettina, für das spannende Gespräch.
Ja, es war mir eine Freude, wie immer.
Und ich wünsche ansonsten noch einen schönen Tag und danke euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch gerne und gebt uns ein Like auf den entsprechenden Plattformen. Bis bald.